Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendmahl Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Liebe Grüße habt ihr von Albrecht Höschele. Ihm geht's gut, er wurde operiert letzte Woche. Alle, die nach ihm fragen, können ihn gern anrufen. Er hat mir die Erlaubnis erteilt, euch das mitzuteilen. Von daher, ihm geht's gut. Ich habe mit ihm ein bisschen länger telefoniert letzte Woche. Wir haben heute Abendmahl und ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, wo ihr unbedingt eure Bibeln braucht. Ihr braucht eure Bibeln und es wäre gut, wenn jeder oder jeder Zweite so eine Bibel dabei hat, weil wir uns mit einem Text heute beschäftigen werden. Der Text ist wohl bekannt, ja, aber es ist gut, wenn man ihn direkt vor Augen hat. Bevor wir ihn lesen, möchte ich einige Fragen stellen an euch, aber Fragen, die mich auch persönlich beschäftigen. Was macht die Bedeutung eines Abendmahl-Gottesdienstes aus? Es gibt Kirchen, die jeden Sonntag eine Eucharistiefeier haben. Ja? Und für viele Gläubige, für viele Christen ist das ganz wichtig, dass sie einmal in der Woche die Gewissheit der Präsenz, der Gegenwart Gottes in ihrem Leben spüren. Als Adventisten haben wir uns irgendwie so geeinigt, dass wir viermal im Jahr Abendmahl feiern. Ja, einmal pro Quartal. Und die Idee, das Argument ist ein anderes, nämlich, wenn ein Abendmahl zu oft stattfindet, ja, verliert die Bedeutung des Abendmahls allmählich nach und nach. Wenn etwas permanent gemacht wird, wird irgendwann zur Routine. Und ich frage mich manchmal, ob diese Routinemäßigkeit auch nicht etwas ist, was auch mit vier Abendmahl-Gottesdienste im Jahr einkehrt. Und wie kann man sich von der Routine befreien? Wie kann man sich die Bedeutung des Abendmahls immer wieder neu stellen? Im Prinzip, ich bin sehr froh, dass es hier Leute gibt, die das organisieren und die machen das top. Das Brot und den Traubensaft, die schmecken immer gleich lecker. Das heißt, hier können wir nicht werben wie in einem Laden mit Brot mit Kräuter oder Brot mit irgendeinem speziellen Dip oder was weiß ich noch. Das heißt, das Brot ist super einfach und es schmeckt immer gleich gut. Der Traubensaft genauso. Das heißt, vom Geschmack her können wir nicht viel ändern. Das heißt, das Einzige, was uns bleibt, ist an dieser Stelle, bei diesem Abendmahl-Gottesdienst oder bei jenem Abendmahl-Gottesdienst, etwas vom Denken her, von der Haltung her, neu für uns zu vergewissern, neu in unsere Erinnerung, in unser Bewusstsein wachzurufen, damit dieser Gottesdienst tatsächlich eine Bedeutung für uns hat. Immer wieder aufs Neue. Zu dem nächsten oder übernächsten Abendmahl-Gottesdienst werde ich über die jüdische Wurzeln des Abendmahl, der Abendmahlfeier was erzählen. Aber ich möchte euch im Vorfeld etwas erzählen. Im Judentum ist es so, dass sie einmal im Jahr das Passafest feiern. Und die Idee, die Tradition in dem Kontext des Judentums ist es so ausgerichtet, dass jede Generation, die das Passa feiert, unabhängig davon, ob sie im Mittelalter gelebt haben, zur Zeit Jesu Christi oder heute, sich gedanklich auf die Vorfahren ausrichtet oder ausrichten lässt und sagt, genauso wie unsere Vorfahren aus Ägypten herausgeführt wurden, genauso werden wir auch aus Ägypten herausgeführt. Das heißt, es geht nicht um Mose und seine Freunde damals, die schon längst tot sind und wir haben ihren Namen vergessen, wissen nicht, wie sie heißen, sondern wenn wir das Passafest feiern, sind wir diejenigen, die in einer Gefangenschaft momentan uns befinden und werden durch die Kraft Gottes, durch die Macht Jahwes von Ägypten herausgeführt in die Freiheit. Das ist ein ganz toller Gedanke. Hier wird kein Theater gespielt. Hier wird nicht nur eine gedankliche, theologische, akrobatische Übung vorgenommen, sondern an dieser Stelle versuchen gläubige Menschen, Teil von einem Vergangenheitsereignis zu werden, indem sie die Erfahrungen dieses Ereignisses mit in ihre Gegenwart mit reinnehmen. Paulus geht im Neuen Testament einen anderen Weg. Man merkt, dass er durch die hebräische Gedankenwelt sehr stark beeinflusst ist, aber Paulus kennt auch die griechische Welt und die griechischen Methoden. Und im Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 11, macht er etwas, was ich seit einem Jahr zu Hause mit meinem kleinen Sohn erleben darf. Er zitiert an dieser Stelle ein Lied und anhand dieses Liedes, eine Hymne, die damals gesungen wurde, möchte er den gläubigen Menschen etwas mitgeben, was sie nicht vergessen. Zu Hause haben wir so ein Telefon, ein Spielzeug und je nachdem, welche Taste da gedrückt wird, kommt ein Lied zu Nummer 1, ein Lied zu Nummer 2, ein Lied zu Nummer 3 und so weiter. Und mittlerweile muss ich euch sagen, ich kenne alle Lieder auswendig. Und jedes Mal, wenn mein Sohn auf diesen Telefon da, auf diese Tasten drückt, sage ich mir, kannst du bitte nicht mit einem anderen Spielzeug heute spielen. Ich habe diese Lieder satt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann, dann, dann. Es ist einfach nicht mehr zu hören. Aber für ihn ist das spannend. Er drückt das immer wieder und man merkt, er lernt durch die Musik, durch das Lied die Zahlen. Und weil ich weiß, das ist eine gute Sache, lerne ich auch die Zahlen mit ihm zusammen. Hier geht es nicht um ein Kinderlied. Hier geht es um eine Hymne. Und diese Hymne hat eine ganz deutliche, steht in einem deutlichen Zusammenhang zu dem Abendmahlgeschehen, zu dem, was Jesus Christus in den letzten Wochen seines Lebens getan hat. Ich möchte euch den Text vorlesen, Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ist ein Mensch geworden, gleich ein Mensch, und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Musik ist nicht geblieben, aber der Text ist geblieben. Und Paulus nimmt diesen Text, diese Hymne und baut sie ein in seinen Brief an die Philipper und sagt, Leute, denkt an dieses Lied, singt dieses Lied immer wieder. Und indem ihr das Lied singt und an den Text denkt, vergiss nicht, wer Jesus Christus ist, was er für euch getan hat. Es steckt hier eine sehr tiefe pädagogische Vorgehensweise. Wenn wir den Textabschnitt im Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 lesen, merken wir, warum Paulus zu dieser kreativen, pädagogischen Vorgehensweise greift. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Ganz interessant. Paulus kennt die Gemeinde in Philippi und er merkt, es gibt Reibereien innerhalb der Gemeinde. Menschen werden egoistisch. Menschen denken nur an sich selbst. Eigentlich sollen sie in die Gemeinde kommen, um zu dienen, aber das tun sie nicht. Sie sind eigennützig, sie sind egoistisch. Was sagt er noch? Sie sind nicht demütig. Und er sagt nicht, du bist schlecht und du bist auch schlecht, sondern er versucht, das Negative, die negative Atmosphäre in der Gemeinde in Philippi auf eine positive Art und Weise anzugehen. Und er ermahnt sie, er motiviert sie, er sagt ihnen, tut nichts aus Eigennutz, seid demütig untereinander, liebt einander. Und man merkt, Paulus ist am Ende mit seinen Worten, weil die Situation an sich sehr emotional ist, sehr negativ behaftet. Und das kennen wir wahrscheinlich alle oder der eine oder andere von uns. Durch die Musik haben wir die Möglichkeit, auf eine andere Ebene zu kommen. Das sehe ich immer wieder, wenn ich mit jungen Leuten arbeite. Die haben nicht von ungefähr diese Stöpsel hier in den Ohren. Das ist ihre Art zu sagen, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte in eine Welt hineintauchen, abtauchen, wo ich meine Ruhe haben kann. Musik kann sehr hilfreich sein. Musik kann uns helfen, uns tatsächlich von den negativen Emotionen, in denen wir uns behaftet fühlen, zu verabschieden, zu distanzieren und in eine neue Welt einzutauchen. Und genau das passiert hier an der Stelle. Paulus kritisiert nicht nur, er sagt, was nicht in Ordnung ist. Und da, wo er alle eine vernichtende Kritik erwarten, stimmt er ein Lied an. Er beginnt mit einem Lobpreis. Und er singt selber nicht, weil es damals keine MP3-Aufnahmegeräte gab oder irgendwelchen Sticks, die er da mitgeben könnte, zusammen mit der Schriftrolle, die er selber geschrieben hat, sondern er schreibt den Text, weil er wusste, die Leute, die diesen Text lesen werden, sie kennen die Melodie. Und da müsst ihr euch vorstellen, so war das damals in der Gemeinde, nur die wenigen konnten lesen und da stand einer hier vorne mit der großen Rolle und er liest das, was Paulus geschrieben hat und ausgerechnet an diesem Schlüsselpunkt, wo über Kritik geredet wird und kritische Stimmen von Paulus da deutlich geworden sind, fängt der Vorleser dieses Briefes an zu singen. Und der singt nicht, wie schlecht Bruder X ist und wie schlimm Schwester Y ist und wie schlecht die Menschen in der Gemeinde sind und was alles noch schlimm in dieser Gemeinde in Philippi ist, sondern sie singen ein Lied über Jesus Christus. Sie singen ein Lied über denjenigen, der die Grundlage dieser Gemeinde in Philippi ist. Und ich finde dieses Bild faszinierend. Wir haben heute kein Lied aus Zeitgründen gesungen am Anfang, aber in der Regel haben wir das so gemacht, dass an einem Sabbat, am letzten Sabbat im Monat, haben wir einen extra Lobpreis-Gottesdienst, weil wir überzeugt sind, dass Singen und Beten und Predigen gleich wichtig sind. Ich möchte euch einige Gedanken über dieses Lied sagen. Weil der Text an sich, so wie Luther ihn hier wiedergegeben hat, sehr leicht zu lesen und zu verstehen ist. Nur wenn wir diesen Text im Original lesen und verstehen, was Paulus damit sagen möchte, dann begreifen wir etwas, was heute im Kontext dieses Abendmahl-Gottesdienstes genauso wichtig ist wie damals. Die erste Frage, die Paulus hier stellt, ist die Frage, wer ist Christus wirklich? Und anhand dieser Frage, wer ist Christus wirklich, stellt sich automatisch auch die zweite Frage, wer bin ich? In Vers 6 steht Folgendes, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das, was Luther mit Gestalt übersetzt, ist das Wort Morphe. Und es gibt zwei Begriffe im Griechischen für das Wort Gestalt. Einmal das Wort Morphe und dann das Wort Schema. Und das Wort Schema ist uns alle bekannt. Haben wir es auch im Deutschen. Was ist der Unterschied zwischen Morphe und Schema? Wenn wir über Blumen reden, kennen wir unterschiedliche Blumen. Wir kennen Lilien, wir kennen Rosen, wir kennen Palmen und was weiß, unterschiedliche Blumen oder Pflanzen. Im Prinzip sind alle diese Blumen unterschiedlich nach ihrem Schema. Das heißt, eine Rose sieht anders als die Palme, oder? Und eine Lilie ist anders als eine Chrysantheme oder wie auch immer. Aber alle diese Blumen haben etwas gemeinsam in ihrer Gattung. Das ist ein seltenes Wort in Deutsch. Ja, in ihrer Gattung, in ihrer Familie. Das, was der gemeinsame Nenner zwischen all diesen Blumen ist, ist ihre Morphe. Die sind alle Blumen. Das heißt, in ihrem Kern sind die Blumen in ihrem Schema sind sie unterschiedlich. Aber in ihrem Kern gehören sie alle zu der gleichen Familie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier an dieser Stelle, weil das, was Paulus an dieser Stelle sagt, ist, dass Jesus Christus nicht nur dem Anschein nach, sondern tief in seinem Kern, in seiner Existenz Gott ist. Jesus ist Gott. Und wenn man das erkennt, dass Jesus Christus nicht nur ein Schauspiel betrieben hat, damals am Kreuz, so haben viele Christen geglaubt, im 2. und im 3. Jahrhundert. Sie haben gesagt, Jesus Christus ist kein Gott, ist kein Mensch, er ist nur Gott und er spürte keinen Schmerz. Er hat all das, was die Aposteln beschrieben haben, war ein leichtes Spiel für ihn. Und das am Kreuz war das größte Schauspiel. Jesus Christus ist kein Mensch gewesen, er hatte seine göttliche Kraft und er konnte alles ertragen. Wiederum haben andere gesagt, Jesus ist kein Gott, er ist nur ein Mensch gewesen. Man braucht nicht an ihn glauben. Und diese zwei Gruppen haben miteinander diskutiert und sich bekriegt und das, die Natur Christi, wenn wir rein kirchengeschichtlich das betrachten, ist einer der ersten Gründe für die kriegerischen Auseinandersetzungen innerhalb der christlichen Welt. Die Leute haben sich bekriegt untereinander, weil sie die Frage, wer ist Jesus Christus, was für eine Natur hat Jesus Christus, nicht für sich eindeutig beantworten konnten. Und hier sagt Paulus an erster Stelle, Jesus Christus ist von seinem Kern aus, von seinem Kern her, von seiner Natur, er ist ein Gott. Und hier stellt sich für mich die Frage anhand des Abendmahl-Gottesdienstes, was macht meinen inneren Kern aus? Nach außen betrachtet sind einige von uns weiß, andere sind schwarz. Wir haben sicherlich auch in unserer Adventgemeinde eine Menge Asiaten. Das heißt, vom Schema her, von dem äußeren Bild her sind wir unterschiedlich. Aber vom Kern her sind wir alle Christen. Sind alle Nachfolger Jesu Christi. Die Frage ist jetzt, was macht meinen inneren Kern aus? Ist es mein Erscheinen am Sabbat? Ist es die Art und Weise, wie ich rede? Ist es die Art und Weise, wie ich mich nach außen gebe? Oder gibt es etwas tief in meinem Herzen, unabhängig von meiner Herkunft, unabhängig von meiner Hautfarbe, unabhängig von meiner Erziehung, unabhängig von meinem Bildungsstand, unabhängig von meinem Familienstand und, von meinem Alter, von meinem Geschlecht, was mich in den Augen Gottes als wertvoll erscheinen lässt. Das Abendmahl, liebe Geschwister, zeigt uns in erster Linie eine wichtige Wahrheit, dass dieser Jesus Christus, den wir heute anbeten, Gott ist. Und das Abendmahl stellt uns alle vor der Frage, wer bist du? Was macht deinen inneren Kern aus? Wenn du dich siebenten Tags Adventist oder Christ nennst, was bedeutet das für dich? Wenn du heute Abendmahl feierst, was heißt das für dich? Ist es eine Frage der Tradition? Ist es eine Frage der Routine? Ist es eine Frage der Gewohnheit? Oder ist es etwas, was dich tief in deinem Herzen berührt? Weil du Jesus Christus als Herr, als Gott kennengelernt hast. Paulus geht in seinem Text, in seinem Lied weiter. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward menschgleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und hier gehen viele Logiker auf die Barrikaden. Das ist nicht möglich. Was ist jetzt? Ist der Gott? Ist der Mensch? Was ist er in Wirklichkeit? Spannenderweise sagt hier Paulus, er nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, das, was Jesus Christus hier 33 Jahre lang vorgelebt hat, die letzten 3,5 Jahre und die letzten Wochen, als er ausgepeitscht und gekreuzigt wurde, er wurde behandelt wie ein Sklave, wie ein Knecht. Und das war kein Theater, sagt Paulus. Das war kein komisches Schauspiel. Genauso wie er von seinem Kern aus Gott war, genauso ist er von seinem Kern aus, von seiner Natur aus ein Mensch. Und nicht nur ein Mensch, sondern ein Diener, ein Sklave, ein Knecht. Und er steht hier noch im Text, er entäußerte sich. Das Wort Titestai bedeutet entleeren und bedeutet auch ein Obergewand ausziehen. Das ist ganz interessant. Das heißt, die Leute, die da vor 2000 Jahren dieses Lied gesungen haben und sangen und er entäußerte sich, vor ihnen, vor ihren geistigen Augen kam das Bild von einem Rabbi Jesus Christus, der am Abend, bevor er gekreuzigt wurde, sein Obergewand ausgezogen hat. Er nahm eine Schüssel und wusch die Hände, die Füße seiner Jünger eins nach dem anderen. Wir stehen vor einem großartigen Lied hier und wir stehen gleichzeitig vor einem spannenden Bild. Vor einem Gott, vor einem Knecht und er ist sowohl das eine als auch das andere. Er entäußert sich, er zieht seine Pracht aus bei seiner Geburt und gleichzeitig zieht er aus sein Obergewand, als er die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Und das Lied endet mit einem großartigen Refrain. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Und wir wissen, dass in der Bibel, wenn jemand einen neuen Namen bekommen hat, das war gleichzeitig auch Hinweis darauf, dass eine neue Etappe in sein Leben begonnen hat. Jakob hat einen neuen Namen bekommen, er hieß Israel. Abraham hat einen neuen Namen bekommen, er hieß Vater vieler Völker, Abraham und. Das heißt, Jesus bekommt einen neuen Namen und der wird Kyrios genannt. Diejenigen aus Osteuropa kennen das Wort Kyrios. Der römische Kaiser wurde Kyrios genannt. Viele griechische Götter in dem griechischen Pantheon sind auch Kyrios genannt. Und hier haben wir einen neuen Protagonisten, einen neuen Player, der auch Kyrios genannt wird. Jemand, der höher steht oder genauso hoch angesehen wird als der römische Kaiser. Ein großes Problem später in der Kirchengeschichte für viele römische Beamten. Wie kann eine Gruppe Menschen jemand anbeten und höher stellen als der römische Kaiser? Das ist ein anderes Thema für eine andere Predigt. Das Abendmahl zeigt mir einige wichtige Gedanken auf, die ich immer wieder mitnehmen kann, jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe und an dem Brot und dem Traubensaft teilnehme. Das erste ist die Frage, was macht mich aus? Bin ich das, was ich nach außen vorgebe zu sein? Oder gibt es etwas in meinem Herzen, was meine wahre Identität ausmacht? Wir können manchmal Angst haben, über uns selbst zu reden. Heute bin ich froh, dass das nicht der Fall war. Manchmal haben wir Angst, unser wahres Ich, unser wahres Gesicht, die richtigen Themen, die richtigen Fragen, die uns beschäftigen, nach außen zu zeigen. Heute im Rahmen dieses Abendmahl-Gottesdienstes kannst du das tun. Nicht vor den anderen, aber vor Gott. Und wenn du im Rahmen der Fußwaschung mit deinem Partner etwas besprechen möchtest, ein Gebetsanliegen hast, ich möchte dich heute Morgen motivieren, teile ihm das mit, wenn du das gute Gefühl dabei hast. Ja, musst du nicht, aber wenn du das gute Gefühl dabei hast. Es ist was Außergewöhnliches, wenn du in diesem Kontext die Möglichkeit hast, dass jemand für dich, für deine Probleme betet. Das Abendmahl bestätigt heute Morgen auch die zweite Wahrheit, dass Jesus Christus jemand ist, der beides in sich verkörpert. Er ist der Gott im Himmel und gleichzeitig ist er aber Knecht, der sich entäußert. Und da stelle ich mir die Frage, was kannst du in den nächsten Wochen und Monaten ausziehen? Im übertragenen Sinne. Gibt es irgendwelche schwere Rucksäcke, die du momentan mit dir mitschleppst, die du genauso wie Jesus Christus ablegen kannst? Nicht damit es dir nur allein leichter wird, sondern damit du jemand anderen dienen kannst. Das, was du für dich behältst, hast du verloren. Das, was du dem anderen gegeben hast, kann dir keiner wegnehmen. Und der dritte Gedanke, der mir ganz wichtig ist, ist, dass wir jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, einen neuen Namen von Gott bekommen. Genauso wie Jesus einen neuen Namen bekommen hat. Weil mit jedem Abendmahl bekommt eine neue Etappe in unserem Glaubensleben. Wir gehen gestärkt weiter. Nicht, weil diese Sakramente irgendeine spirituelle Kraft in sich tragen, sondern weil uns immer wieder bewusst gemacht wird, durch die Erinnerung an das, was Jesus getan hat, welche Bedeutung Jesus Christus für uns heute hat. Lieder haben Kraft. Lieder können die Haltung eines Menschen ändern. Und Paulus wusste das. Und ausgerechnet bei den Philippern hat er ganz bewusst dieses Lied da eingebaut, um den Geschwistern in Philippi deutlich zu machen, dass nicht das Negative, das Zerstörende, das Belastende im Mittelpunkt stehen soll, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, sondern die befreiende Kraft Jesu Christi. Und diese befreiende Kraft dürfen wir heute im Rahmen dieses Abendmahl-Gottesdienstes erleben. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei und vor allem Gottes Segen bei der Fußwaschung. Bevor wir uns jetzt entlassen in die Fußwaschung, würde ich mich freuen, wenn ihr aufsteht und ich werde für euch vor der Fußwaschung beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Sabbat, für die Möglichkeit, an diesem Abendmahl Gottesdienst teilzunehmen. Und ich bitte dich, lieber Gott, dass du nicht nur unsere Herzen reinigst, sondern auch unsere Motive. Es gibt so viel in uns, was uns beschäftigt, was uns Angst macht, so viele Sorgen und Themen, von denen wir wahrscheinlich mit niemandem bis jetzt gesprochen haben. Ich danke dir, dass du zu dem wahren Kern unserer Existenz durchdringst. Ich danke dir, dass du alles siehst. Ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst, sondern uns so annimmst, wie wir sind. Du möchtest, lieber Vater, jedem von uns einen neuen Namen geben. Du möchtest uns eine neue Perspektive geben. Egal, ob es um Studium geht, um eine Beziehung oder in unserem Alltag mit unseren Kindern, Enkelkindern, Ehefrauen, Ehemänner. Großer Gott, wir sind von dir abhängig und wir verstehen, dass nur durch die Kraft deiner Liebe etwas Positives in unserem Leben verändert werden kann. Ich bitte dich, dass wir diese Kraft auch wahrnehmen und täglich spüren. In deinem Namen. Amen.